Musikgespräch.
Herzlich willkommen zum Musikgespräch. Heute spricht mit euch Anna, ganz ohne Maria oder Sin oder Daniel. Dafür habe ich euch einen interessanten Gast mitgebracht. Wer uns auf Social Media verfolgt, weiß auch schon, um wen es sich handelt, und zwar um die Musiktheaterregisseurin Tamara Heimbruck. Schön, dass du da bist, Tamara.
Hallo, danke für die Einladung.
Alle Hardcore-MusikwissenschaftlerInnen müssen jetzt ganz stark sein, denn mit Tamara und mir als Gastgeberinnen dieses Podcasts habt ihr heute zwei Leute am Start, die beide mehr aus der Praxis, denn aus der Theorie kommen. Tamara und ich haben beide an der Hochschule für Musik Hans Eisler studiert, ich Operngesang und Tamara Opernregie. Tamara hat dann nach dem Studium längere Zeit als Assistentin an der Komischen Oper Berlin und am Theater Aachen gearbeitet und ist mittlerweile mit ihren eigenen Inszenierungen freiberuflich unterwegs. Ich durfte mir erst vor etwa einer Woche einen Orpheus in der Unterwelt von ihr in Stralsund anschauen. Die Produktion läuft auch, glaube ich, noch einmal bis Jahresende und dann Anfang des Jahres noch ein paar Mal. Große Empfehlung. Wer Lust hat, gen Norden zu fahren, sollte diese Inszenierung auf keinen Fall verpassen. So, nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt keine zertifizierten MusikwissenschaftlerInnen am Start haben, wollen wir mit einer kurzen begrifflichen Einordnung beginnen. In der Enzyklopädie Musikgeschichte und Gegenwart von meinen Wissenschaftsfreunden habe ich gelernt, dass die sogenannte MGG eine Art Bibel des akademischen Musiklebens ist. Darin gibt es einen Artikel von Wolfgang Ruf und Wulf Konold zum Stichwort Musiktheater. Der Begriff wird dabei wie folgt definiert.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Alle Versuche der letzten 100 Jahre durch Inszenierung und Bühnenbild zu einer aktuellen Deutung der Opernstoffe zu kommen. Musiktheater, das in diesem Verständnis vor allem im deutschsprachigen Raum eine Rolle spielt, versteht sich als programmatischer Gegenbegriff zum bis dahin üblichen konventionellen Arrangement auf der Opernbühne. Dann wird noch kurz erzählt in diesem Artikel, dass die Musikdramen Wagners in der Entwicklung der Kunst, der Inszenierung eine wichtige Rolle spielten. Und zwar war es wohl so, also ich paraphrasiere das jetzt mal mit meinen einfachen, sehr unwissenschaftlichen Worten.
Ich liebe unwissenschaftliches Reden.
Ich ja auch. Bei Maria, Daniel und Sin wäre ich mir da nicht so sicher. Ich entschuldige mich im Voraus für alle Unwissenschaftlichkeit. Auf jeden Fall war es wohl so, dass Wagner, was nicht überrascht, sehr genaue Vorstellungen hatte, wie das Bühnenbild für seine Gesamtkunstwerke auszusehen hatte. Die Kulissen für seine Stücke wurden in einem zentralen Atelier gefertigt und für Gastspiele in alle Herren Länder, teilweise sogar bis in die USA, exportiert. Dann kam aber ein gewisser Herr Adolf Appier, ein Bühnenbildner, der diese naturalistischen Bühnenmalereien ziemlich langweilig fand und dann erstmal ein alternatives Bühnenkonzept entworfen hat, das erstmals Licht und abstrakte Bühnenelemente einsetzte, um, Zitat, die Musik auch optisch zu interpretieren. In Bayreuth war man not amused und der Entwurf blieb erstmal in der Schublade, aber das war wohl so ein erster Versuch einer eigenständigen inszenatorischen Interpretation. Bis dahin, so stelle ich mir das vor, war das wohl so wie bei vielen Musicals heute, die überall auf der Welt gleich aussehen. Also ob man sich The Lion King in Hamburg oder in London anschaut, sieht ja relativ gleich aus. So. Jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. Aus all dem lese ich, dass der oder die Regieführende bis vor kurzem eigentlich nur eine gewisse ordnende Funktion hatte und erst vor kurzem in den KünstlerInnenstand erhoben wurde. Tamara, wie siehst du dich denn? Genie oder Handwerkerin?
Oi, da sind ja gleich zwei große Wörter. Genie, den Hut kann ich mir nicht aufsetzen, aber Handwerk, ach du Schreck. Ich weiß nicht, ob man das so voneinander trennen kann. Also natürlich gehört ein großer Teil Handwerk dazu und auch der Begriff des Ordnens ist durchaus noch Teil meines Berufsverständnisses, aber die Ordnung ist eben nicht nur, welche Person steht rechts und welche kommt aus dem Flugwerk runtergesegelt, sondern es geht auch um eine inhaltliche Ordnung. Es geht um eine Ausrichtung. Es geht um die Frage, was erzählt uns ein Stück, was in der Regel im Repertoire schon länger gespielt wird. Was erzählt uns das heute? Und da gibt es ja auch immer große Diskussionen. Irgendwie muss man denn da jetzt immer so modern sein und muss man denn da immer so mit den Handys auf der Bühne sein? Ich glaube, da gibt es viele Herangehensweisen und ein Handy auf der Bühne ist für mich kein Symptom dafür, dass etwas eine moderne Inszenierung ist. Für mich ist eine moderne Inszenierung eine Version, die mit dem heutigen Blick und mit heutigen Fragen sich auseinandersetzt und das auf dem in dem Gerüst dieser bekannten Stücke tut. Und ich bin ein großer Freund des Repertoire-Theaters in dem Sinne, dass ich denke, es gibt einen Grund, warum viele dieser Stücke sich seit mehreren hundert Jahren halten. Die behandeln emotionale, menschliche Themen, die vor 150 Jahren interessant waren und die heute interessant sind und die vielleicht inzwischen aus anderen Gründen interessant sind, aber die eben immer noch mit uns sprechen.
Und du würdest sagen, die Aufgabe des Regisseurs oder der Regisseurin ist, diese ewig alten Geschichten immer wieder neu zu erzählen?
Ja, oder immer wieder neu zu befragen. Und was in meiner Arbeit besonders schön ist, finde ich, also ich spreche da nicht, wie meine Arbeiten aussehen, sondern was ich an meiner Arbeit schön finde, ist, dass ich das immer im Team tun darf. Also ich bin umgeben von Menschen, die an der gleichen Sache arbeiten. Das ist, ich sage mal, das Kernteam im Gestaltungsbereich. Das heißt, meine Bühnenbildnerin, meine Kostümbildnerin und natürlich die musikalische Leitung, die in der Regel von den Häusern gestellt wird. Sprich, das ist eine Generalmusikdirektorin oder ein Kapellmeister oder ein Gastdirigent, die, ich sag mal, mein Pendant auf der musikalischen Seite sind. Und wir setzen uns gemeinsam im Vorfeld, sprich vor Probenbeginn, mit der Inhaltlichkeit des Stücks auseinander, fragen uns, was ist ein inhaltlicher Schwerpunkt, der uns anspricht und den wir dann gestalterisch in den Vordergrund setzen wollen. Und dann kommt der große Schritt in den Probensaal, in dem wir auf unser Ensemble treffen und dann mit diesen Menschen live das Stück neu erfinden. Mein Ziel ist es nie, eine andere Geschichte zu erzählen als das, was im Text und in der Musik steht. Aber mein Ziel ist es immer, mit den Menschen, die das aktiv erfinden, mit uns die Wahrheit des Augenblicks zu finden.
Du sprichst da einen interessanten Punkt an, nämlich diesen Akt der Reimagination, also eines Stückes, was bereits existiert. Also das hat sich in erster Ebene ein Komponist, eine Komponistin in Zusammenarbeit mit einem Librettisten ausgedacht. Und es wird dann nochmal neu geschöpft, wenn es auf die Bühne gebracht wird. Und für die, die es nicht wissen, bei so einer Musiktheaterinszenierung sind ja wahnsinnig viele Leute beteiligt, noch deutlich mehr als bei einer Theaterinszenierung, eben weil man die Musik hat und man hat da in leitender Position eben nicht nur den Menschen, der Regie führt, sondern man hat auch noch die musikalische Leitung. Tamara hat es gerade angesprochen, das ist normalerweise der Dirigent oder die Dirigentin. Wie grenzten sich denn die Tätigkeitsfelder ab zwischen den beiden? Könnte man sagen, der Dirigent ist für die Musik zuständig und die Regie für alles andere? Oder wie würdest du das sagen?
Im Idealfall macht man das zusammen. Es ist immer im Sinne, finde ich, der Produktion, wenn da eine lebendige Kommunikation zwischen den Gewerken, so nennen wir sie gerne, aufrechterhalten wird und wenn man da im Diskurs bleibt. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass die musikalische Leitung für die musikalische Qualität des Abends verantwortlich ist. Das heißt, wenn es da zu einem, ich will es nicht mal Konflikt nennen, aber wenn es da zu einem Fragepunkt kommt, dann ist in der Regel schon die musikalische Leitung in einer Position zu sagen, das kann vielleicht auf der Szene so nicht passieren, weil dann Sänger Person XY nicht ausführen kann, was die Musik von ihr verlangt. Das klingt jetzt, als wäre das ein großes Problem, finde ich aber gar nicht. Also es ist mir bisher sehr selten passiert, dass ich da nicht in einen Konsens gekommen wäre, eben mit der musikalischen Leitung, weil ich es als meine Aufgabe sehe, die Musik zu erzwingen. Sprich, mein Wunsch ist, dass der szenische Vorgang so gestaltet ist, dass die Konsequenz aus dem Handeln der Figur der Klang der Musik ist.
Die Musik zu erzwingen, das finde ich total schön formuliert, weil es ganz nah dran ist an dem, was Musiktheater ausmacht und was Musiktheater auch von anderen theatralischen Kunstformen unterscheidet. Das führt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage, nämlich wie viel musikalisches Verständnis braucht man denn als Opernregisseur?
Ich glaube, sehr viel. Ich glaube, dass es einen Grund gibt, warum es eine Unterscheidung gibt zwischen Musiktheaterregie und, ich sag mal, Theaterregie oder Filmregie sowieso. Das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Das heißt nicht, dass es da nicht Überschneidungen gibt und das heißt nicht, dass es nicht talentierte Menschen gibt, die von einem Genre ins andere springen können. Aber ich glaube trotzdem, dass es wesentlich ist, für meinen Beruf zu verstehen, was die Ansprüche sind, die die handelnden Personen auf der Bühne ausführen müssen. Mhm. Die können eben nicht sich an den Rand der Erschöpfung sportlich begeben und dann eine bestimmte Arie singen. Das gibt, also da gibt es einfach physische Grenzen und das heißt nicht, dass man nicht im Lauf einer Inszenierung zu dem Punkt kommen kann, wo man sagt, es geht vielleicht auch mal um den nicht so schönen Ton oder es geht genau um diese Erschöpfung, aber prinzipiell muss ich mir einfach im Klaren darüber sein, dass die Hauptaufgabe der Menschen auf der Bühne ist, da Diener zweier Herren zu sein.
Ja.
Also man kann sich das im schlimmsten Fall, glaube ich, wie so ein Scheidungskind vorstellen, was versucht, beiden Eltern irgendwie gerecht zu werden, die aber diametral entgegengesetzte Vorstellungen davon haben, was das Beste ist.
Jeder Sänger oder jede Sängerin, die schon mal, ich sag mal, etwas weniger geglückte Produktionen mitgemacht haben, wissen, wie sich das anfühlt.
Genau, und es ist nie mein Wunsch, sowas zu provozieren. Ich glaube schon, dass man Grenzen austesten kann und ich glaube schon, dass in uns allen oft mehr drinsteckt, als wir uns vielleicht zugestehen oder zutrauen. Aber trotzdem habe ich dadurch, dass ich in so einer leitenden Funktion bin, ja auch eine Verantwortung dafür, diese Menschen zu schützen und die nicht bloßzustellen und die, mein Wunsch ist es immer, die Leute gut dastehen zu lassen. Mhm. Das heißt nicht, dass jedes Kleid hübsch sein muss, das heißt nicht, dass am Ende alles glatt und schön ist, aber ich glaube, dass es um diese, was ich vorhin gesagt hatte, um diesen wahrhaftigen Moment geht und um diese Wahrheit und der Weg, wie man da hinkommt, das ist eben das, was mein Probenalltag bestimmt. Mhm. In der Vorbereitung lese ich natürlich viel und kenne jedes Wort und kenne jede Note. Und zwar für das ganze Stück. Also die Gesangspartien sind besetzt mit Menschen, die genau dieses Fach kennen und die genau diese Rolle studiert haben. Und ich muss zwar nicht den physischen Teil des Gesanges ausführen, aber dafür muss ich quasi mental das ganze Stück mitdenken.
Du müsstest im Prinzip jede Stimme mitspielen im Können, im Geist und jede Rolle mitsingen können.
Genau, bloß halt ohne Talent. Das ist das große Glück für mich und die Leute, die sich's anhören. Dass es am Ende dann eben nicht ich bin, die auf der Bühne steht, sondern die Menschen, die das wirklich können.
Also das Verständnis für die Ausführenden, das ist natürlich das eine. Und das andere ist ja die Fähigkeit, eine Partitur zu lesen und vielleicht auch ein Stück weit zu sehen, was steckt an Geschichte in der Musik. Ist das etwas, was man in der Ausbildung lernt?
Das kommt auf die Ausbildung an. In meinem Fall ja, schon zum Teil. Also ich habe eben explizit Musiktheaterregie studiert und damit habe ich dieselbe Ausbildung genossen wie die Orchestermusiker, die ihren Abschluss an der Hans Eisler machen. Also wir hatten quasi die gleichen Nebenfächer mit dem großen Unterschied, dass mein Hauptfach eben nicht ein Instrument ist, sondern die Regie. Und ich nenne das gerne, mein Instrument ist die Bühne. Mhm. Also für mich ist dieses die Koordination des Zusammenspiels und die inhaltliche Interpretation, das ist mein Instrument. Und das ist die Kunstform, die ich da eben deswegen auch nie alleine ausführen darf.
Was ich mich da so ein bisschen frage, du bist ja eben jemand, du bist sehr musikalisch versiert. Du kommst auch aus einem sehr musikalischen Elternhaus. Deine Eltern sind Orchestermusiker und bringst da natürlich eine ganze Menge mit. Nun wissen wir alle das, wie du ja eben auch schon angesprochen hast es auch durchaus vorkommt, dass jemand eine Oper inszeniert, der aus einer völlig anderen Ecke kommt. Zum Beispiel, ich glaube, Neo Rauch, der berühmte Künstler, hat ja auch mal in Bayreuth, ich meine, einen Lohengrin inszeniert. Don't quote me on that. Und jetzt ist es auch so, auch das gestehe ich frei zu, ich habe diesen Lohengrin nicht gesehen, ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat. Ich bin mir sicher, das war bestimmt ein sehr beeindruckendes Bühnenbild. Und trotzdem frage ich mich, Neo Rauch, wenn Sie das zufällig hören, vielleicht können Sie uns ja weiterhelfen. Aber trotzdem frage ich mich, was für einen Zugang findet jemand zu so einem Stück, gerade zu so etwas wie Wagner, wo ja einfach viel Drama in der Musik steckt, der jetzt die Partitur vielleicht nicht lesen kann. Stellt man dem dann Menschen zur Seite, die das können, oder wie funktioniert das?
Da ich nicht Neo Rauch bin, kann ich das weder mit Ja noch mit Nein beantworten, aber ich würde es natürlich sehr hoffen. Und ich hatte selber während meiner Assistenzzeit auch mehrmals solche Begegnungen eben mit Regieführenden, die nicht vom Musiktheater selber kamen. Und das waren sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also es gab jemanden, wo mein Eindruck war, dass dem die Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit da auf der Bühne was stattfinden kann, nicht so richtig klar waren. Und der da, das war sehr schön, auch mit so einer Naivität rangegangen ist und sich immer wahnsinnig gefreut hat, wenn Leute gesungen haben, weil das für ihn so aufregend war.
Mhm. Ist ja auch was Besonderes.
Ist ja auch total aufregend.
Passiert auf jeden Fall. Nicht jeden Tag.
Bloß ist das eine Haltung, die das Publikum nur begrenzt teilt. Sprich, es kommen Menschen in die Oper, für die das ganz normal ist, dass da auf der Bühne gesungen wird. Das heißt, da fehlte dann irgendwie dieser nächste Schritt. Mhm. Eine andere Erfahrung war dem diametral entgegengesetzt. Jemand, der vom Schauspiel kommt und sehr mit großer Referenz davor stand und immer mich alle 3 Sekunden gefragt hat, ob das jetzt zusammenpasst mit der Musik, was er da macht, weil ihm das so, also der hatte einen großen musikalischen Instinkt, ohne das jetzt in einer Fähigkeit von Notenlesen und Tonsatz kennen artikulieren zu können, aber der hatte natürlich, und das ist, was Musik so toll macht, ein emotionales Verständnis dafür, was passierte. Und der hatte sich das so intensiv vorbereitet musikalisch, dass das Detail, die Noten nicht benennen zu können, in den Hintergrund treten konnte. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das eine Haltungsfrage ist, wie man da reingeht. Und ich würde zum Beispiel mich jetzt nicht trauen, einen Film zu machen, weil das einfach ein Genre ist, was ich als Konsumentin wirklich sehr liebe, aber wo ich über die Mechanismen einfach zu wenig weiß, um da kompetent was beitragen zu können. Wohingegen ich mir schon vorstellen könnte, irgendwie in einem gesprochenen Rahmen was zu gestalten. Trotzdem würde ich das nie als nicht Musik sehen. Ich glaube, dass auch Dialog Musik ist, weil er über Klang funktioniert und Informationen, die im Klang sind. Und am Ende ist alles, was, also das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge, am Ende ist alles, was auf einer Bühne passiert, ein emotionales Ereignis. Mhm. Egal wie politisch man das aufladen möchte oder wie hyperrealistisch man etwas darstellen möchte, am Ende ist es eine Behauptung. Mhm. Und am Ende geht es darum, sich als Publikum da drin wiederzufinden oder dagegen anzuecken, auf jeden Fall ein emotionales Verhältnis dazu zu entwickeln.
Worin glaubst du, liegt der Unterschied zwischen einem Bühnengeschehen, was gesungen wird, versus einem Bühnengeschehen, was gesprochen wird?
Die Oper hat es leichter. Es ist einfach die Musik ist wie eine Übersetzung. Mhm. Ich finde, gut geschriebene Musik und erfolgreiche Musik ist ein Ausdruck dessen, was in der Seele liegt. Deswegen komme ich nochmal zurück zu der Idee des Erzwingens der Musik. Mhm. Das ist ja in den frühen Opernwerken noch ganz prävalent, dass man da immer diese klare Unterscheidung hat zwischen etwas, was quasi dialogisch, das nannte man dann rezitativ, aber was quasi dialogisch und plotverhandelnd ist. Und dann gab es den großen Einschnitt, wo der emotionale Zusammenbruch oder der Aufbruch stattfindet, wo jemand gar nicht anders kann, als zu singen. Mhm. Und im Zweifel dann 14 Minuten lang 2 Zeilen Text. weil es so lange braucht, um diesen emotionalen Aufruhr durchzuarbeiten. Und ich glaube, dass man da mit der Musik einfach immer den direkten Zugang bekommt. Und das ist auch das Schöne, warum man im Musiktheater die Chance hat, in ganz unterschiedlichen Sprachen zu arbeiten, mhm. selbst wenn man vielleicht die Sprache nicht spricht, dass man trotzdem eben über die Musik aufgrund der emotionalen Zugänglichkeit von Musik ein Gefühl dazu entwickeln kann oder ein Verhältnis dazu aufbauen kann, selbst wenn man nicht Wort für Wort versteht, was da passiert.
Also du würdest sagen, das Singen, was da passiert auf der Bühne, ist eigentlich sowas wie eine maximale emotionale Verdichtung.
Durchaus.
Und das erinnert mich so ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen ein komisches Bild, aber ich bringe es trotzdem mal. Ich bin früher geritten und wenn man auf einem Pferd sitzt und trabt und selbst wenn man den nicht den Befehl gibt zum Galoppieren, wenn man das Pferd im Trab immer weiter antreibt, kann es passieren, dass es irgendwann anfängt zu galoppieren, weil das sozusagen die nächste logische Eskalationsstufe ist. Und so ähnlich empfinde ich das mit dem Singen auch manchmal. Also das ist sozusagen ein Level an emotionaler Dringlichkeit, was eigentlich kein anderes Ausdrucksmittel mehr zulässt. Na gut, wobei eventuell noch Tanz. Tanz wäre ja auch
sowas. Das wollte ich gerade sagen. Also das ist eine wunderschöne Metapher, weil man auch irgendwie so Musical eigentlich ganz gut, also die Genreform des Musicals wunderbar zusammenfassen kann zwischen, wenn du keine Worte mehr hast, sing, wenn du nicht mehr singen kannst, tanz.
Und so. Der Opernsänger ist sozusagen einfach nur ein gescheiterter Musical-Tänzer,
der sich
nicht koordinieren kann.
Sagen wir mal so, es gibt unterschiedliche Formen des Gesangs und unterschiedliche Formen des Tanzes, aber ich glaube, dass das, was die Stimmbänder von Sängern absolvieren, durchaus eine choreografische Meisterleistung ist auf 2 Quadratzentimetern Muskel.
Nochmal zurück zum rein Handwerklichen. Für die Leute, die sich vielleicht den Arbeitsprozess einer Regisseurin nicht so vorstellen können, kannst du uns ein bisschen erzählen nochmal, was die verschiedenen Steps sind? Also sagen wir mal so, du kriegst einen Anruf und man sagt dir, Frau Heimbruck, wir möchten, dass Sie, sag mal irgendeine Oper?
Rigoletto.
Dass Sie Rigoletto inszenieren. Was tust du als erstes?
Ich führe einen Freudentanz auf, weil Rigoletto ein Stück ist, was ich schon ewig gerne mal machen wollte. Nein,
to all the potential employers out there, make a mental note.
Genau. Das Erste, was ich mache, ist feststellen, ob ich das Stück schon kenne, ob ich das schon mal gesehen habe, ob ich dann die Musik dazu kenne. Wenn ja, dann freue ich mich und versuche, alles zu vergessen, was ich darüber schon weiß. Und wenn ich es nicht kenne, dann freue ich mich, weil ich die Gelegenheit habe, was Neues kennenzulernen. Das Erste, was ich mache, ist in der Regel mir die Noten zu beschaffen und den Text separat, weil man den einfach schneller lesen kann. Und wenn das Stück in einer Sprache ist, die ich nicht als Muttersprache spreche, dann suche ich mir auch eine Übersetzung, also dass ich auf jeden Fall die inhaltlichen Punkte gut nachvollziehen kann. Und natürlich, machen wir uns nichts vor, klicke ich den Spotify, iTunes, YouTube-Katalog durch und gucke, ob ich eine Aufnahme finde, die mich irgendwie gut anspricht, damit ich mich mit der Musik auf einem professionellen Level auseinandersetzen kann. Also ich spiele Klavier, ich kann mich mit einem Klavierauszug dahinsetzen und Töne drücken, aber es wäre gelogen zu sagen, dass ich mir damit die Klangvorstellung selber verschaffen kann, die ich brauche, um eben in diese emotionale Ebene der Musik einzudringen. Und ich versuche, so schnell wie möglich tief emotional, inhaltlich in dieses Stück einzusteigen und dann diese Aufnahmen hinter mir zu lassen. Also ich vermeide grundsätzlich visuellen Input, mhm. weil ich einfach weiß, dass ich als visueller Mensch dann das
sich. Dass das sonst hängen bleibt. Also wenn du dir eine Verfilmung anschaust, dann.
Genau, also das ist gar nicht, weil ich die nicht vielleicht ganz toll finde, sondern im Gegenteil, weil ich dann in so einer Gedankenwelt lande, die gar nicht aus meinem Instinkt kommt, sondern aus jemand anderes Fantasie. Und ich möchte ja gerne erstmal aus mir selber irgendwie finden, was da relevant ist. Und dann geht es ganz pragmatisch auch auf die Suche nach dem Team.
Wer gehört in dieses Team?
Das ist eine Bühnenbildnerin oder ein Bühnenbildner und eine Kostümbildnerin. Und je nach Hausgröße, je nach Produktionsgröße ist es manchmal in einer Personalunion und manchmal wird es getrennt. Und je nachdem, was es für ein Stück ist, kommen dann auch nochmal spezielle andere Kompetenzen dazu. Also ich hatte ein Stück, wo ich mit einer Choreografin gearbeitet habe. Jetzt zuletzt habe ich eine Märchenoper in Hof inszeniert, wo wir eine Puppenspielerin dazu geholt haben. Also es gab uns als Team quasi schon mit der Bühnenbildnerin. Und so nach, ich würde sagen, 6 Wochen Anfangsarbeit kam irgendwie der Gedanke, wir brauchen jetzt etwas Magisches. Also es war eben, wie gesagt, eine Märchenoper. Und es brauchte irgendwas, was dieses Aufeinandertreffen von Menschen und Zauberwelt visuell darstellen kann. Und da sind wir auf eine Puppenspielerin gekommen. Mhm. Das ist, also das war jetzt ein ganz spezifischer Fall. Das passt, also das geht auch nicht bei jedem Stück, das geht auch nicht bei jeder Produktion. Da kommen ganz schnell finanzielle
Bedenken.
Es gibt eine Person, das ist die Dramaturgin oder der Dramaturg. Und das ist auch ein bisschen unterschiedlich von Haus zu Haus, ob da jetzt vom Haus jemand gestellt wird oder zum Beispiel auch, wenn man in einer freien Produktion ist, ob man sich das Team dann komplett selber zusammenbaut oder ob man einen Gast mitbringen darf. Auch da gibt es KollegInnen, mit denen ich jetzt schon über mehrere Jahre zusammenarbeite und wo ich wie so eine Checkliste habe, irgendwie, ob die Zeit haben oder selbst wenn man die nicht mitbringen kann, dann, das sind ja alles so persönliche Beziehungen, die man da geknüpft hat über Jahre. Also das ist jetzt nicht so, dass ich diese Person nur schätze, weil es eine Dramaturgin ist oder weil es ein Bühnenbildner ist, sondern weil man sich ja auf persönlicher Ebene irgendwie miteinander auskommt und weil man irgendwie befreundet ist. Und dann kann man schon auch mal jemanden fragen, hier, was sagst du dazu, wenn das gar nicht jemand ist, die im Kernteam quasi drin ist. Ich meine, Anna, du bist auch manchmal mein Sounding Board. So, wir sprechen ja nicht so selten über Inhaltlichkeiten. Du bist meine Schattendramaturgin.
Ich wollte gerade sagen, Schattendramaturgin.
Genau, und dann fängt man an, durchaus zusammen, aber auch dann wieder so jede für sich zu lesen, zu hören, zu gucken. Da hat natürlich auch jede Person irgendwie ihren eigenen künstlerischen Prozess. Und sammelt dann so seine Gedanken. Das ist bei mir tatsächlich sehr konfus, was ich gerne mag. Also ich habe eigentlich immer so ein kleines Notizheftchen dabei und wenn ich dann, keine Ahnung, GZSZ schaue, dann fällt mir irgendwas ein. Das ist jetzt, GZSZ habe ich länger nicht mehr geschaut.
Das ganze
aber,
Leben ist eine potenzielle Quelle für Inspiration.
Absolut, ich bin ein Vampir. Also es kann einen jederzeit so ein Gedanke treffen, weil man irgendwie abgeschweift ist, weil es irgendwas langweilig war oder man hat jemanden mit pinken Schuhen in der S-Bahn gesehen und denkt, hey, das ist doch eigentlich, jetzt denke ich gerade über Efeu nach. So, also diese Gedanken sind nicht rational verbunden, aber mein Schauspiellehrer wäre sehr stolz auf die Assoziationsketten, würde ich sagen. Und das sammle ich und dann bin ich im Austausch mit meinen KollegInnen und die machen auch ihre Moodboards und das ist eigentlich immer ein total schöner Moment, wenn meine Gedanken, wo ich mir auch tatsächlich Mühe gebe, nicht visuell zu werden, also das nicht zu übersetzen.
Also in denen nicht das schon was Spiel vorzugeben, ne?
Genau.
Also nicht zu sagen, ich stelle mir vor ein blaues Schloss und eine Feuerleiter daneben.
Genau, sondern ich suche für mich immer so nach diesem Kern irgendwie, was treibt die Figuren, was ist der Kern der Geschichte und das spiegel ich dann an das Team und die haben auch ihre eigenen Gedanken und es geht hin und her und plötzlich kriegt man dann irgendwie so ein Bild zugeschickt oder hier, guck mal dieses Material und plötzlich schließt das eine Tür auf, so guck mal Treppen, so und plötzlich hat man ein ganzes Bühnenbild voller Treppen und das ist eine wahnsinnig aufregende Zeit, weil man so noch fern von Realisierbarkeit denkt. Man denkt erstmal nur.
Man ist noch so ein Kind im Spielzeugladen.
Man ist Kind im Spielzeugladen, genau. Und dann Stück für Stück, je nachdem, wie viel Zeit man hat, setzt man das zu ein bisschen konkreteren Dingen zusammen. Und dann gibt es auch mal immer mal wieder so Punkte, wo man vielleicht mit der Hausleitung kurz Rücksprache halten muss, zum Beispiel, wenn man sagt, hey, wir brauchen eine Puppenspielerin und dann kommt vom Haus, hey, das finden wir eine super Idee, das können wir möglich machen oder habt ihr eine Meise, wir haben kein Geld für sowas. Ich hatte jetzt eben das große Glück, dass es geklappt hat, also das war wirklich ein großes Geschenk und dann gibt es den ersten Termin mit dem Haus der Bauprobe heißt.
Ja.
Das heißt, man ist, je nachdem, wie lange im Vorfeld das disponiert wird, das ist von Haus zu Haus unterschiedlich und kleinere Häuser sind da viel reaktionsfreudiger. Größere Häuser müssen natürlich viel, viel weiter im Voraus planen. Bei dieser Bauprobe wird der Bühnenbildentwurf markiert. Das heißt, man steht auf der Bühne an Sperrholz und Pappwänden und dann hängt man noch so ein Stück Stoff.
Da wäre wohl die Feuerleiter, genau. Da wäre wohl das Schloss.
Genau, und dann guckt man, und die Drehscheibe muss sich so schnell drehen können, geht das? Wenn das und das da draufsteht, wo bauen wir das hin? Wer produziert das? Wer schweißt das Geländer für die Treppe? Also das ist dann so eine interessante Begegnung aus Kunst und Pragmatik. Mhm. Und dann ist, je nachdem, wie viel Zeit eben, das ist wirklich, also ich habe da Unterschiede von, mal hatten wir die Bauprobe 4 Wochen vor Probenbeginn und dann hatte ich auch mal eine Bauprobe 1 Jahr vor Probenbeginn. Ach, also das ist, und das ist noch nicht groß, also es gibt auch Bauproben 4, 5 Jahre im Voraus, so bei den großen Häusern, die haben einfach echt Riesenvorlauf. Und meistens ist der Kostümentwurf ein bisschen weiter hinten, weil man mit dem Kostümentwurf auch gerne wartet, bis man weiß, wer es denn singen wird. Also dass man die Figuren schon mit den Personen im Hintergrund denkt, die das nachher realisieren und umsetzen sollen.
Also du meinst, dass man nicht erst ein Kostüm entwirft und dann eine Sängerin sucht, die da reinpasst?
Im Idealfall nicht, nee, genau. Da kommen wir wieder zu meiner Idee oder zu meinem Wunsch, dass die Leute gut dastehen am Ende. Mhm. Oder selbst, also wenn man jetzt einen Entwurf hat und dann gibt es eine Umbesetzung oder dann gibt es eine Schwangerschaft oder dann gibt es jemanden, der einfach anders sich bewegt, als man das dachte, dann reagiert man natürlich darauf. Und da ist ein Kostüm schneller geändert mit Abstrichen als jetzt eine Wand. So.
In welchem Prozess, also an welchem Punkt dieses Prozesses kommt denn die musikalische Leitung mit ins Boot?
Das hängt sehr davon ab, was man für ein Stück macht. Also wenn man, ich sag mal, einen klassischen Repertoire-Klopper hat, der in Originalsprache aufgeführt wird und wo es keine gesprochenen Dialoge gibt, dann hat man da ein bisschen mehr Luft, weil einfach die Setzung der Musik sehr klar ist.
Ja.
Es sei denn, man kommt und sagt irgendwie hier, ich wollte an der Stelle noch einen Monolog einfügen. Auch das ist möglich, aber abhängig von der inhaltlichen Überlegung. Und es empfiehlt sich, ist meine Erfahrung zumindest, irgendwie einen gewissen Vorlauf unter sich zu haben, um dann mit einem ein bisschen benennbaren künstlerischen Vorschlag auf diese musikalische Leitung zu treffen. Mhm. Es gibt aber auch Situationen, wo ganz klar ist, das Stück, was man hat, ist fragmentarisch oder da gibt es irgendwie unterschiedliche Fassungen von. Da ist es wichtig, früh im Kontakt zu sein. Es ist grundsätzlich, glaube ich, wichtig, früh im Kontakt zu sein. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mal sehr früh mit dem Dirigenten auch schon inhaltlich gesprochen habe. Und das hat uns eigentlich beide blockiert, weil wir noch so in unseren eigenen Vorstellungen waren, dass wir da eigentlich mehr Konflikt hatten, als nötig gewesen wäre, wenn wir einfach noch 2, 3 Wochen gewartet hätten, bevor wir das auseinanderprallen lassen.
Bis du es konkreter hättest vorstellen können. Mal eine etwas ketzerische Frage. Angenommen, du hast dir jetzt überlegt, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, du machst die Zauberflöte und die spielt im Weltraum und der Papageno trägt einen Astronautenanzug und du bist ganz beseelt von dieser, du guckst so, du findest das keine gute Idee.
Es ist ja du, auch, ich denke schon, wie das wäre.
Also hypothetisch, ja? Und jetzt du bist ganz beseelt von dieser Idee und erzählst das der musikalischen Leitung und die ist entsetzt und sagt, wie fürchterlich, das kann man auf keinen Fall so machen, das will ich so nicht dirigieren. Wie geht man mit so einer Situation um?
So ist es mir noch nicht passiert. Aber tatsächlich ist im Zweifel der Auftraggeber entscheidend. Sprich, wenn man an einen Kreuzweg gekommen ist und da 2 Welten aufeinandertreffen und 2 Ansichten über eine bestimmte Stelle im Stück nicht miteinander grün werden, sag ich mal, dann gibt es schon auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will mich ja nicht mit dir streiten, deine Kompetenz ist deine Kompetenz, meine Kompetenz ist meine Kompetenz, wir würden das jetzt gerne irgendwie eine Ebene nach oben weiterreichen und das muss ja gar nicht, also wirklich überhaupt nicht im Streit sein, aber dass da irgendwie das Haus eine Verantwortung und eine Leitungsposition übernimmt. Das ist mir auch schon mal passiert und das war für alle Beteiligten auf jeden Fall super hilfreich.
Also du würdest sagen, gewisse Hierarchien im Musiktheater schaden auch nicht unbedingt.
Wenn man damit klug umgehen kann und wenn das in einer Art und Weise passiert, dass niemand da außen vor gelassen wird oder dass niemand auf den Schlips getreten sich fühlt zu Recht, weil man so übergangen wird. Mhm. Aber ich finde es auch manchmal ein bisschen befreiend, wenn man ein Nein hört. So, also man verrennt sich dann so in Gedanken und sagt, nee, das muss aber so und das ist irgendwie jetzt so der Hügel, auf dem ich sterben werde. Und dann kommt das Haus und sagt, naja gut, also es ist jetzt so und wir können das so umsetzen oder wir können es nicht umsetzen. So krass ist es bei uns nicht gewesen, aber es war schon ein inhaltlicher Konflikt, der sich musikalisch geäußert hätte. Also es ging darum, eine bestimmte Nummer zu streichen in einem bestimmten Stück, wo ich sagte, das war eine Kinderversion und wir hatten nur sehr begrenzten Raum, um überhaupt das Stück umzusetzen. Sprich, wenn wir diese Nummer reingenommen hätten, hätte halt noch was anderes rausgemusst. Und da war ich einfach der festen Überzeugung, dass es besser ist, diese Nummer rauszulassen, weil die für sich alleine irgendwie zu viel Baggage hat und zu wichtig ist, um sie unkommentiert einfach irgendwo dann reinzustellen. Und dem Dirigenten ging das ähnlich, der fand die Nummer auch sehr wichtig, der hatte aber kein Problem damit, die einfach da so reinzustellen. Da haben wir lange diskutiert und also, wie gesagt, es war keine knallenden Türen, es war keine Boshaftigkeit da drin von beiden, aber es war halt klar, dass wir da einfach nicht einer Meinung sein werden und da war es wahnsinnig hilfreich, als das Haus gesagt hat, nee, wir unterstützen jetzt diese Fassung.
Okay, und jetzt mal den Gedanken nochmal weitergesponnen. Also, der Dirigent ist mit on board und dann kommt es zum Konzeptionsgespräch und ihr stellt dem Sängerensemble vor, was ihr euch da so zusammengenördet habt. Und jetzt sind die Sänger entsetzt, weil sie sagen entweder, boah, Zauberflöte im Weltall, ich trage doch keinen Astronautenanzug, damit will ich nicht singen oder keine Ahnung, Bohème im Wilden Westen. Und die
das Sängerin, heißt dann La Fanciulla del West.
Ja, genau. Und die Sängerin, die Mimi singt, sagt, ich will aber ein schönes Kleid tragen und keinen Cowboyhut oder ich will keinen Astronautenanzug tragen als Papagena. Wie geht man mit so einem gewissen Widerstand um, der ja, wie ich mir das vorstelle, auch nicht immer geäußert wird, sondern man spürt ja vielleicht auch manchmal, man geht in die Proben rein und eigentlich sind die SängerInnen nicht überzeugt von der Idee.
An dieser Stelle sage ich gerne Augen auf bei der Berufswahl. So, es kann dir passieren, wenn du Sopran bist, dass du auch mal ein hässliches Kleid trägst. Was? So, jetzt mal ganz brachial. Aber natürlich
dass ich Mezzo bin, ich bin Hässlichkeit gewöhnt.
Oder schicke Hosenanzüge. Das sind die zwei Möglichkeiten. Alt oder Vamp oder der alte Vamp.
Genau.
Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, nicht die Aufgabe des Gesangsensembles, da diesen Kampf führen zu müssen auf verlorenem Posten. Ich glaube, es ist meine Aufgabe, entweder so zu überzeugen, dass es funktioniert, oder eine andere Lösung zu finden, weil ich nicht glaube, dass es möglich ist, auf der Bühne was darzustellen, wo man sich nicht zu verhalten kann als Spieler selber. Mhm. Also ich glaube schon, das ist auch, was ich vorhin meinte, mit den Grenzen, die man irgendwie testen kann. Ich glaube schon, dass es sich lohnt, auf so eine Reise miteinander zu gehen. Aber ich bin auch noch nie so sehr in eine Idee von mir verliebt gewesen, dass ich nicht dann irgendwann vielleicht zugeben muss, entweder die Idee funktioniert nicht oder ich konnte sie nicht so kommunizieren, dass sie funktioniert.
Dass sich die anderen auch verliebt haben.
Genau. Mhm. Oder dass der Frust in der Darstellung über diesen blöden Vorgang so groß war, dass es als Frustaktion wahnsinnig interessant auf der Bühne war. Also ich genieße es auf den Proben eigentlich immer, wenn man gemeinsam was entwickelt. Und ich freue mich über wenig Dinge mehr, als wenn am Ende jemand anderes im Prozess die Idee hatte und sagt, aber hier könnte ich nicht an der Stelle und guck mal, ich hatte mir überlegt und plötzlich macht es so klirr und es ist wie so ein Panzer gesprengt und plötzlich geht man in eine andere Richtung. So, das finde ich eigentlich immer sehr schön, aber machen wir uns nichts vor. Es gibt schon auch manchmal Konflikte. Also, mhm. Und das muss man auch aushalten. Und man muss es dann schon auch aushalten, dass man nicht jeder Person Lieblingsmensch ist. Mhm. Permanent, immer die ganze Zeit. So, da ist es dann schon wichtig, irgendwie das Selbstvertrauen zu haben. Okay, ich halte jetzt aber an diesem Gedanken fest und ich weiß, dass das funktionieren wird. Und da kann man halt dann schon auch mal auf die Nase fallen am Ende. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn man in der Zusammenarbeit in einem Tonfall miteinander umgeht, der offen genug ist, dass man Dinge ansprechen kann, mit denen man sich nicht wohlfühlt, dass im Idealfall ich als Regisseurin auch schon sehe, wenn sich jemand nicht wohlfühlt und mhm. darauf eingehen kann, dann glaube ich, dass man eigentlich immer eine Lösung findet.
Das klingt ja eigentlich so, als bräuchte man für wirklich erfolgreiches Regieführen auch eine ganze Menge Menschenkenntnis und Fingerspitzengefühl.
Ja.
Aber würdest du sagen, ist das etwas, was man einfach kann oder was dir einfach liegt oder lernt man das? Mit der Zeit, mit der Erfahrung?
Not being anyone but myself kann ich nur einschätzen, wie es für, also dass es für mich so funktioniert. Ich glaube, dass es da so viele Zugänge wie Leute gibt, die einen Zugang suchen. Mhm. Und ich weiß auch, dass es KollegInnen gibt, die da anders mit umgehen und dass da auch in vergangener Zeit wahrscheinlich ein viel hierarchischeres Vorgehen an der Tagesordnung war. Ich sehe in meinem Umfeld, aber das ist natürlich auch das Umfeld, das ich mir aussuche, eine Gemeinschaftlichkeit.
Ja.
Und ich glaube, dass das der Weg vorwärts ist. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, mit ich bin hier der König, in den Saal reinzukommen und dann zu erwarten, dass alle nach deiner Pfeife tanzen. Und das würde mir ja auch gar keinen Spaß machen. Ich fände es wahnsinnig anstrengend, wenn ich mir alles selber ausdenken muss. Und wenn ich dann auch noch jedem wie so einem Roboter irgendwie einprogrammieren muss, wo der jetzt sich hinzudrehen und was der jetzt zu denken hat.
Na gut, ich meine, das ist wahrscheinlich Typsache. Ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus Persönlichkeitsstrukturen gibt, denen das durchaus gefällt. Bestimmt. Die Frage ist dann eben, was dann am Ende auf der Bühne dabei rauskommt. Und das führt ja eigentlich zu der recht fundamentalen Frage, wessen Vision wollen wir eigentlich am Ende auf der Bühne sehen? Um nochmal zu den Begrifflichkeiten zurückzukommen, wir haben ja ganz am Anfang gesprochen über die Kunstform der Inszenierung, die als Kunstform erst in den letzten 100 Jahren groß geworden ist. Es gibt noch einen anderen Schlagbegriff, der häufig verwendet wird, wenn es um Opernregie oder überhaupt Regie geht, und zwar ist das das sogenannte Regietheater. Damit ist vereinfacht gesagt gemeint, dass sozusagen sich die Vision eines Regieführenden stark in den Vordergrund schiebt, vielleicht unter Umständen sogar noch vor Komposition und Urtext. Und man sieht dann am Ende auch ganz, ganz stark in Herz und Hirn des Regieführenden hinein, wenn man auf die Bühne schaut. Und das ist eine Frage, die ich gar nicht so leicht zu beantworten finde. Was wollen wir sehen, wenn wir auf die Bühne gucken? In wessen Kopf wollen wir schauen?
Ich möchte eigentlich gerne in niemandes Kopf schauen, sondern ich möchte in mein Herz hören. Mhm. Deswegen mache ich ja Musik, da bin ich wieder bei dem emotionalen Zugang. Ich glaube, ich kenne niemanden aus dem Regiebereich, dessen oder deren Vorsatz es war, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder die eigene Vision über was Gesetztes drüber zu stellen. Aber das ist natürlich am Ende die Entscheidung des Publikums, ob sie das so wahrnehmen oder nicht. Sagen wir mal so, ich sehe mich immer im Dienst des Stücks, ich sehe mich immer im Dienst der Musik, ich sehe mich immer im Dienst des Textes. Aber frag einen erzürnten Opernbesucher, der das vielleicht ganz anders sieht, der denkt irgendwie, was hat die sich denn da ausgedacht und die nimmt sich da so wichtig und ich will doch nur meine Operette sehen wie vor 150 Jahren oder wie letztes Jahr. Also ohne da jetzt auch
keine Experimente.
Nee, aber ist mein voller Ernst. Also ich kann nur anbieten, wie es mir kommt. Ich kann nur das erzählen, was mir auf der Seele brennt. Und ja. Geschichten erzählen ist für mich das Zentrum von dem, was wir da machen. Und die Art und Weise, wie man es macht, ist dann Geschmackssache. Und das halte ich bisher auch ganz gut aus. Wenn jemand das dann nicht gut findet, dann finde ich die Person halt auch einfach blöd. Nein, also ich glaube, irgendwie so ein gewisses Spannungsfeld kann man da schon aushalten. Ja. Aber natürlich, also mir ist natürlich dran gelegen, dass Menschen das genießen können und dass das, oder also es ist jetzt auch nicht alles immer so hei-tei-tei. Es gibt schon auch Stücke, wo man denkt irgendwie da, ich will, dass du rausgehst und kotzt, weil du einfach so genervt bist von dem, was da verhandelt ist und dass das irgendwie aussichtslos ist, oder?
Aber sozusagen idealerweise erschafft man auf der Bühne einen Raum, in dem sich viele Leute spiegeln und wiedererkennen können.
Ja, und ich glaube, dass das eben auch einer der zentralen Punkte des Theaters ist, weil man da eben zusammenkommt, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen.
Findet ja im öffentlichen Raum statt.
Ja, eben. Und ich freue mich immer so sehr, wenn ich irgendwie eine Inszenierung sehe, sei es jetzt Fernsehen oder Film oder Oper oder Theater oder Tanz, wo ich denke, wow, ich weiß nicht, ob ich das jemals anders wieder sehen kann. Und dann gucke ich 3 Tage später dasselbe Stück woanders und denke, boah, ist ja völlig anders, aber ich finde es total spannend. Und ich glaube eben wirklich, dass es diese so die eine Lesart oder die eine Version von etwas gar nicht gibt, weil wir ja auch nicht so, you can't swim in the same river twice. Du kannst nicht einen Erfahrungsmoment wiederholen. Und du veränderst dich und die Welt um dich herum verändert sich und damit verändert sich eben auch dein Blick auf das, was du erlebst.
Das hat, glaube ich, ich versuche mal zu paraphrasieren, was ich einmal über Walter Benjamin gelesen habe.
Ach, guck.
Oder von Walter Benjamin, der ja auch so eine ähnliche Theorie aufmacht, dass sozusagen das Betrachten eines Kunstwerks dich verändert. Und wenn du dann das nächste Mal als anderer Mensch auf dieses Kunstwerk blickst, verändert es dich wieder und du veränderst das Kunstwerk durch deinen Blick und lädst es wiederum mit anderer Bedeutung auf. Aber das, was du nämlich gerade sagst, dass es gibt nicht die eine Lesart, ist, glaube ich, eigentlich, und das würde auch erklären, warum die Kunst der Inszenierung historisch gesehen eine relativ junge ist, dieser Gedanke ist eine relativ ein neues Phänomen. Um noch mal ganz kurz wissenschaftlich zu werden oder zumindest hobbywissenschaftlich, möchte ich zu sprechen kommen in einem ganz kurzen Exkurs auf die Literaturwissenschaft. Und zwar vielleicht kennen einige von euch ein recht berühmtes Essay aus den 60er Jahren von dem Literaturwissenschaftler Roland Barthes mit dem Titel »Der Tod des Autors«. Und dieses Essay markiert zumindest in der Literaturwissenschaft im Grunde die Abkehr der Literaturkritik von der etwas banalen Frage, was wollte uns der Autor damit sagen? Er argumentiert, dass auf einen Text ja auch andere Kraftfelder einwirken als die Autorenintention, also etwa das Erleben und die subjektiven Eindrücke des Lesers oder verschiedene Schichten kollektiver kultureller Erfahrungen. Ganz einfach ausgedrückt, er sagt, so ein Buch wäre ja langweilig, wenn man immer nur versucht rauszufinden, wie hängt das mit der Biografie des Autors zusammen und was wollte der uns damit sagen. Also wir beobachten hier sozusagen eine Demokratisierung der Kunstanschaffung, ne? Also der Kunstanschauung. Also die Frage, wer hat die Deutungshoheit über ein Kunstwerk. Und was ich so spannend finde, ist, dass diese Frage bei der Oper noch so viel komplizierter ist als bei einem Roman, weil, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, es mehr als einen Schöpfer gibt. Es gibt im ersten Durchgang Librettisten und KomponistInnen. Dann gibt es im zweiten Schöpfungsakt, wenn das Ganze auf die Bühne gebracht wird, eben das Gesangs- und Musikerensemble und eben auch Dichtermacher als Regisseurin und eben die Dirigenten.
Und es gibt die Werkstätten, die das Bühnenbild gebaut haben und es gibt die Requisiteurin, die 500 Papierrosen gefaltet hat, weil ich dachte, hey, lass uns doch mal Papierrosen falten. Also da sind so viele Leute dabei.
Aber die faltet vielleicht ihre Papierrosen auf eine Art und Weise, wie nur sie Papierrosen falten kann. Und in der Art und Weise, wie sie die Papierrosen faltet, steckt vielleicht ganz viel Geschichte und Erfahrung drin. Das heißt, wir haben im Idealfall haben wir am Ende so ein Tableau oder ein, wie nennt man das, ein Patchwork aus verschiedensten Visionen und Erfahrungen.
Etwa ein Gesamtkunstwerk.
Ein Gesamtkunstwerk. Das finde ich einen sehr schönen und einen sehr spannenden Gedanken. Jetzt, Tamara, möchte ich von dir noch wissen, was deine 5 Lieblingsopern sind.
Oh.
Und vielleicht kannst du sogar in einem Satz jeweils sagen, warum.
Ich glaube, tatsächlich muss ich an dieser Stelle das Handtuch werfen. Es gibt Opern und Stücke, die mich seit langem begleiten und es gibt Stücke, die in den letzten Jahren erst in meinen Fokus gerückt sind und es gibt, am allermeisten gibt es Stücke, die ich noch gar nicht kenne. Und ich kann wirklich nicht, also es ist oft so, dass das Stück, mit dem ich mich im Moment am intensivsten beschäftige, den meisten Platz in meiner Seele bekommt, mhm. bis der Punkt erreicht ist, wo ich denke, oh, ich könnte jetzt echt gut was anderes hören.
Ich verstehe.
Aber tatsächlich Lieblingsstücke, ach klar kann ich jetzt sagen, die Hochzeit des Figaro und La Traviata und Carmen und das sind tolle Stücke, aber es gibt so viel, was mich zu einer anderen Uhrzeit mehr interessiert.
Mhm, verstehe. Dann sag doch mal kurz, weil wir es eben von Rigoletto hatten und du hast gesagt, du würdest es gerne mal machen. Was ist an Rigoletto so toll?
Es ist so düster.
Sagte sie glücklich.
Ja, wir sind im November. Nee, es ist tatsächlich, also Rigoletto ist ein Stück, was so ökonomisch mit seinem Personal umgeht und so ökonomisch mit dem Plot, da ist keine Note, keine Sekunde zu viel, aber es ist Stimmung von der ersten bis zur letzten Sekunde und es hat eine psychologische Tiefe und geschrieben in einer Zeit, in der es den Begriff von Psychologie so noch nicht gab.
Im Fall von Rigoletto, da haben wir es ja auch mit einer Frauenfigur zu tun, nämlich mit der Figur die Gilda, die auf ganz grausame, brutale Art und Weise stirbt, weil sie sich in den falschen Mann verliebt hat. Und sich dann
sie hat sich in den einzigen Mann verliebt, den sie jemals gesehen hat, der nicht angeblich ihr Vater ist. Darf ich das an dieser Stelle genau. mal kurz sagen.
Und für diesen Mann opfert sie sich dann auf fürchterliche Art und Weise und stirbt auf ganz schlimme und voyeuristische Art und Weise. Und das führt mich zu einem Thema, was wir hier jetzt nur ausblicksweise behandeln können, weil es einfach ein so weites Feld ist. Du weißt schon, worum es gehen wird.
Die tote Frau im Nachthemd.
Die tote Frau im Nachthemd, genau, um das Ganze in ein bisschen mehr Kontext zu kleiden für diejenigen, die sich fragen, hä, die tote Frau im Nachthemd. Wir haben es in der Oper ja zum Teil mit sehr alten Geschichten und Texten zu tun, von denen nicht alle den Test der Zeit bestehen. Oder zumindest nicht vollumfänglich. Und gerade in Bezug auf einige der Frauenrollen muss man heute teilweise sehr schlucken. Und es gibt so ein Phänomen, dass überdurchschnittlich häufig in der Oper Sopranistinnen am Ende sterben, weil sie entweder von einem eifersüchtigen Lover ermordet werden, sich für einen Geliebten opfern oder weil sie Schwindsucht haben, was sie meistens auch nur deswegen haben, weil sie den Fehler gemacht haben, vorehelichen Sex zu haben und sich dann irgendwie, die Schwindsucht ist häufig so eine Art Metapher für eine STD. Das ist schon ein gewisser beklemmender Voyeurismus. Ne? Und am Ende hat man dann, wie du schon meintest, die Sopranistin im Nachthemd. Das ist so eine typische Opernschlussszene. Man hat am Ende eine schöne, tote Frau, die noch irgendwie ein bisschen singt und dann am Ende tot auf der Bühne liegt, dabei noch halbwegs gut aussieht.
Und sehr dramatisch drapiert.
Genau, dramatisch drapiert und von allen betroffen betrauert wird. Das ist so ein Bild, wo man sich heute ja fragen muss, möchte man das so noch reproduzieren? Und du hast mir, das darf ich ja mal verraten, mal erzählt, dass du in deinen Inszenierungen keine Frauen mehr auf der Bühne auf diese Weise sterben lassen möchtest. Bist du diesem Vorsatz denn bislang treu geblieben?
Bis jetzt, ja. Und ich glaube, also das ist ja jetzt wirklich nur ein kurzer Exkurs, aber ich glaube, dass das total greift in, worüber wir vorher gesprochen haben, irgendwie was ist die Perspektive und wo kommt irgendwie der Regie Handschuh drüber gestülpt und worüber kann man sich dann aufregen, dass die Heimbrock da wieder irgendwie was anders gemacht hat. Ich versuche nicht, den Plot zu verändern. Ich glaube schon, dass man sich innerhalb der Vorgaben von Musik und Text trotzdem einer anderen Ästhetik und einer anderen Schlussbilanz hingeben kann. Und nur weil im Plot die Frau stirbt, heißt das nicht, dass die Sängerin sich auf die Bühne legen muss und so tun muss, als sei sie tot.
Mhm. Um mal konkret zu werden. Du hast mal ein Stück von Poulenc inszeniert, La Voix Humaine. Das ist ein Ein-Personen-Stück, wo am Ende auch angedeutet wird, dass sich die Protagonistin aus Liebeskummer umbringt.
Mit einem Telefonkabel.
Mit einem Telefonkabel. It's not a very pretty death, is it? Auf jeden Fall möchte ich dich da nochmal an der Stelle fragen, wie du denn in der konkreten Situation damit umgegangen bist, mit der sterbenden Sopranistin?
Also erledigt war sie auf jeden Fall am Ende. So, das ist dann schon so eine Tour de force. Aber dadurch, dass wir konzeptionell und ästhetisch gar nicht versucht haben, da irgendeinen Realismus zu behaupten. Also das ist sowieso was, was mich, was mir seit Jahren immer deutlicher wird in meiner Arbeit. Ich habe gar nicht den Anspruch, irgendwas naturalistisch, realistisch abzubilden und darzustellen. Mhm. Das heißt, wenn ich in einem Stück jetzt von Poulenc, La Voix Humaine, die menschliche Stimme ist eine Frau, die am Telefon ist und mit ihrem Ex telefoniert und die Leitung wird immer wieder unterbrochen und es kommt so peu à peu raus, dass er wohl eine andere hat und sie jetzt irgendwie da in der gemeinsamen Wohnung hockt und unglücklich ist. Und das finde ich als szenischen Vorgang mittelinteressant. Also ich habe nicht das Bedürfnis, dann ein Pariser Boudoir vom Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Bühne zu stellen mit Rüschen und Divan und die Frau am Telefon die ganze Zeit zu haben. Also wir hatten ein Bühnenbild, was ganz klar einen Seelenraum dargestellt hat. Wir waren irgendwie in ihrer Innerlichkeit mit ihr zusammen. Das heißt, es war mehr wie ein Traumerlebnis oder Albtraum. Es war eine Welt, in der sie versucht hat, die Kontrolle wiederherzustellen und irgendwie für sich zu sortieren, was passiert ist und was mit ihr jetzt weiter passiert. Und das Stück ist wahnsinnig gewalttätig zum Teil in der Musik. Also da geht es wirklich hoch her auf ganz kleinem Raum. Und wir hatten so einen großen Koffer auf der Bühne stehen, weil er ja seine Sachen noch nicht abgeholt hat und das immer der Vorwand ist, warum sie jetzt mit ihm telefoniert. Ja, du musst aber deine Sachen noch holen oder schick den Portier oder was auch immer. Und in meinem Kopf war total klar, dass in diesem Koffer natürlich er drinsteckt. So, also sie hat ihn, als er gesagt hat, er geht, hat sie gesagt, nein, du gehst nicht, du bleibst bei mir.
Ach so, und hat ihn, dead man.
So, genau, ich hatte vorher Salome von Richard Strauss assistiert. Und da gibt es ja auch so eine große Schlussszene, wo dann die Frau mit dem toten Kopf redet. Auf jeden Fall war ich in der Konzeptionsphase für La Voix Humaine sehr beschäftigt mit Salome. Und das hat sich für mich so ein bisschen übereinander gelegt, so diese Auseinandersetzung mit dem Abwesenden. Weil ja auch der Kopf ist ja nicht die Person. Und das war für mich irgendwie so dieser Gedanke, sie versucht verzweifelt ein Gespräch mit ihm zu führen, das nicht darin endet, dass sie ihn umbringt. Das war für mich total klar. Die Sängerin hat es fantastisch gemacht und hat mir jeden Tag gesagt, sie spielt es ganz anders. Für sie ist in dem Koffer gar nichts drin. So, also niemand hat irgendwen umgebracht. Und das war so ein tolles Erlebnis, irgendwie zu sehen, okay, für mich ist das total klar und für sie ist es auch total klar, aber was anderes und fürs Publikum war es auch wieder was anderes. Also das ist für mich ein Zeichen dafür, wie robust so ein Abend sein kann, wenn schon die Leute, die ihn gestalten, so unterschiedlich da reingehen, aber trotzdem irgendwie was kreieren, was dann wieder von dem Publikum anders wahrgenommen werden kann.
Da wären wir eigentlich schon wieder bei Roland Barth, ne? Eine
genau.
Vielfalt und auch eine Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Lesarten und Interpretationen, die alle gleichzeitig stattfinden dürfen und sich übereinander legen dürfen, ist doch toll.
Genau. Aber ich hatte trotzdem recht. Ich finde, er war in dem Koffer drin. Aber also, das endete, also das Stück ist abgespielt, ich darf den Spoiler sagen, das endete damit, dass sie mit einer Schere in ein Kissen reingehauen hat und dann fing dieses Kissen an zu bluten. Mhm. So, das war der letzte Moment des Stücks. Das ist ja keine realistische Darstellung von irgendwas, außer die realistische Darstellung von einer Sopranistin hat eine Schere in der Hand und haut in ein Kissen rein.
Ja.
Aber das war so irgendwie klar, dass diese Beziehung abgeschnitten ist. Das war eine Metapher, es war eine Veräußerlichung eines inneren Vorgangs.
Ja, verstehe.
Und es war auch klar, dass es für sie danach nicht weitergehen kann. Mhm. Und das Licht ist ausgegangen, das Stück ist zu Ende.
Das heißt, der Tod trat auf, aber eben nicht als, oder man hätte den Tod da hineinlesen können,
ja.
Aber es gab eben nicht diesen naturalistisch-voyeuristischen
Vorgang. Es gab nicht die da niedersinkende
Sopranistin im Nachthemd.
Genau.
Ich finde das auch deshalb interessant, weil, wie du anfangs sagtest, diese naturalistischen Erzählarten auf der Opernbühne ja sowieso häufig zu so einer Art kognitiven Dissonanz führen, weil ich verstehe immer nicht, woher der Anspruch kommt, das alles möglichst realistisch zu erzählen zu wollen, wenn doch die Leute singen. Und ich denke mir immer so, Leute, nichts daran ist normal, dass Leute den Mund aufmachen und zu singen, anstatt zu sprechen. Warum muss dann alles andere so aussehen wie im echten Leben?
Und ich glaube, dass das Schauspiel es da viel schwerer hat als die Oper, weil das Schauspiel noch viel abstruser sich deutlich davon distanzieren muss, weil sie eben den, ich sag mal, natürlichen Vorgang des Sprechens haben, während wir die Überhöhung durch die Musik haben.
Das ist doch ein wunderschöner Gedanke, der alle animieren sollte, häufiger in die Oper zu gehen. Tamara, wo muss man sich denn jetzt gerade hinbegeben, wenn man Stücke von dir sehen möchte?
Man kann zum Beispiel nach Stralsund fahren und sich Orpheus in der Unterwelt angucken. Man kann nach Hof fahren, da spielt Dornröschen, eine weniger bekannte Oper von Engelbert Humperdinck, wo wir tatsächlich, ich sag mal, früh mit der musikalischen Leitung kooperiert haben, weil viel zu machen war. Also wir haben wirklich eine sehr eigene Fassung davon gemacht.
Ihr habt auch den Text geändert,
ne? Ich habe ein neues Libretto geschrieben. Die Sprechtexte sind komplett entfernt von dem, was die Autorin Humperdinck vorgelegt haben, der davon auch nicht so richtig angetan war. Und dann, falls jemand noch keine Weihnachtspläne hat, dann sei hiermit eingeladen nach Fribourg in der Schweiz, wo wir am 28. Dezember Premiere mit La Traviata feiern werden. Mm. Oder wem die Schweiz zu weit weg ist, kann das Gleiche nochmal tun im Mai, wenn wir dieselbe Produktion in Magdeburg mit dem Magdeburger Ensemble aufführen am Theater Magdeburg.
Ich hoffe, es fühlen sich alle angesprochen und eingeladen. Vielen Dank, Tamara, dass du hier warst und mit mir so viele wichtige Themen angerissen hast.
Danke für die Einladung.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.